Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Schriftsteller, Philosoph und Sinologe Stefan Thome. Willkommen.
Ja, schönen guten Tag, hallo.
Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht in der Reihe Gebrauchsanweisung für ein bestimmtes Land. Sie sind Asienkenner und haben den Band für Taiwan geschrieben, wo man, das habe ich vorab gelernt, gerne Stinktofu isst. Wonach riecht er denn?
Der riecht, oh, das ist schwer zu beschreiben, der riecht nach Stinktofu. Also das ist schon eine ziemlich einzigartige Geschichte. Das ist eben fermentierter Tofu, der dann frittiert wird. Das riecht ein bisschen schimmelig und ein bisschen faulig, schmeckt aber überhaupt nicht so. Das ist wirklich nur der Geruch, der da beim Frittieren entsteht. Da kommt eine scharfe Soße und ein bisschen Koriander drauf und mir schmeckt das dann eigentlich ganz gut. Man hat bloß ziemlich lange so einen Nachgeschmack, weil auch Knoblauch dabei ist. Also man muss das nicht jeden Tag haben, aber ab und zu ist das ein sehr guter Snack.
Ist aber ein schwacher Trost. Riecht scheußlich, schmeckt dann ganz passabel. Haben Sie eine Gebrauchsanweisung, wie man die Kostprobe übersteht?
Ja, also ich kann nur sagen, es ist wichtig, dass man es übersteht, weil Taiwaner lieben es, ausländische Freunde und Bekannte so ein bisschen zu testen, ob die sich wohl trauen, bestimmte Dinge zu essen. Und der Stinktofu, weil er schon diesen Namen trägt, der ist da ganz beliebt bei diesem Spiel. Man muss dann halt an bestimmte Käsesorten essen, wenn man die mag. Also die riechen ja auch nicht immer so toll, aber sie schmecken gut, mir jedenfalls. Man muss sich auf den Geschmack verlassen. Wenn man das auf dem Teller hat, ist der Geruch nicht mehr so stark. Aber wenn man sich so einer Bude nähert auf der Straße, wo die verkauft wird, dann riecht man das schon 10, 15 Meter aus der Entfernung. Aber auf dem Teller ist es ja fertig gefrittiert und dann riecht es auch nicht mehr so stark.
Und wer beherzt zu lang, ist quasi eingebürgert.
Genau, so kann man das. Das ist der erste Schritt, würde ich sagen. Man kriegt dann noch nicht ein offizielles Dokument, aber man ist dann in der Achtung seiner einheimischen Freunde deutlich gestiegen.
Also Stinktofu ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber damit wir uns nicht falsch verstehen, Taiwan ist ein Land, das Stefan Thome liebt und in der Kultur des gesamten ostasiatischen Raumes ist er zu Hause wie ganz wenige. Insofern sind auch seine Romane oft ein bisschen Nachhilfe zu Geschichte und Kultur der Region. Stefan Thome sitzt auf gepackten Koffern. Er will nämlich wieder hin, gleich heute nach Taiwan. Deswegen haben wir das Gespräch vorab aufgezeichnet. Auf die große Insel vor der chinesischen Küste, die in so vielem eine Sonderstellung hat und auf der er schon viele Jahre seines Lebens verbracht hat, bloß die letzten Monate nicht. Das ist ziemlich traurig, Herr Thome, weil Sie frisch verheiratet sind und Ihre Frau jetzt wie lange nicht gesehen haben?
Wenn wir uns wiedersehen, werden es 8 Monate gewesen sein. Ich muss dann noch eine 15-tägige Hotelquarantäne hinter mich bringen und in dieser Zeit dürfen wir uns natürlich auch nicht sehen. Also jetzt nähern wir uns der 8-Monats-Marke und bis wir uns dann am 3. Dezember tatsächlich wiedersehen, werden wir diese Marke leider überschritten haben.
Oh je, das ist hart für ein frisch verheiratetes Paar. Der Grund ist natürlich Corona, aber bislang schien doch Taiwan da relativ glimpflich weggekommen zu sein. Warum konnten Sie trotzdem nicht hin?
Ja, das ganze letzte Jahr habe ich in Taiwan verbracht und es war super, weil Corona nicht stattfand. Man musste seine Gesichtsmaske tragen und ansonsten hatte das Leben im Alltag so gut wie keine Einschränkungen. Man konnte reisen, in Restaurants gehen, Sport machen, alles wie gehabt und normal. Man hat es geschafft, das Virus draußen zu halten. Und gerade als ich in Deutschland war, weil ich nach meiner Hochzeit nämlich ein neues Visum beantragen konnte, weil ich jetzt Anrecht auf eine permanente Aufenthaltsgenehmigung im Land habe, gerade in dieser Zeit, beziehungsweise kurz vor meiner geplanten Rückkehr, da gab es dann doch einen Ausbruch. Ein paar Piloten der staatlichen Fluggesellschaft hatten sich nicht an ihre Quarantänevorschriften gehalten. Und da gab es einen Ausbruch und dann war das Land so ein bisschen Opfer des eigenen Erfolgs. Man hatte sich das daran gewöhnt, dass das Virus halt anderswo wütet und nicht zu Hause. Es gab zu wenig Testkapazitäten und einige andere Dinge, die dann nicht richtig liefen. Und dann hat man sehr entschieden reagiert und die Grenzen geschlossen, leider auch für Leute wie mich. Und so kam es dann zu diesem unfreiwilligen längeren Aufenthalt in Deutschland.
So ein Pech, dann wünsche ich Ihnen von Herzen, dass es bis zum 3. Dezember dann diesmal alles glatt geht. Gebrauchsanweisung für Taiwan, das Buch ist auch Ihrer Frau gewidmet. Sagen Sie uns Ihren Namen?
Ja, der ist schwierig, meine Familie übt schon lange. Roy Chiao heißt sie, das sind 2 Silben, also auch 2 Schriftzeichen. Und man hört es ja sofort ein bisschen und wir haben das sowieso ein bisschen im Ohr. Das Chinesische ist ein Singsang, also jede Silbe hat einen bestimmten Melodieverlauf, einen sogenannten Ton. Und hier wäre es Roar, im vierten Ton und Ciao im dritten. Ruhe, Ciao. Das fällt deutschen Zungen schwer, aber man gewöhnt sich dran.
Da muss die Familie üben. Die beiden Schriftzeichen, darauf wollte ich hinaus. Was bedeuten die?
Qiao ist eine klassische Schönheit des Altertums, die aus der chinesischen klassischen Literatur bekannt ist. Und die Vorsilbe Ruo, so wie oder ähnlich, legt nahe, dass meine Frau dieser altertümlichen, nicht altertümlichen, dieser Schönheit aus dem Altertum, so klingt es, glaube ich, besser, dass sie ihr ähnlich ist. Jeder Name im chinesischen Kulturraum hat eine Bedeutung, weil es keine reinen Namenszeichen gibt, sondern jedes Wort, jedes Adjektiv, jedes Substantiv kann Bestandteil eines Namens werden und man benutzt natürlich meistens etwas Wohlklingendes und Schönes, was die richtigen Assoziationen hat.
Haben Sie denn selbst einen chinesischen oder taiwanischen Namen?
Ich habe einen chinesischen Namen, ja, schon seit über 20 Jahren. Mein allererster Chinesischlehrer damals, Mitte der 90er Jahre, noch hier in Deutschland. Ein Chinese, aber an der Uni Trier habe ich meinen ersten Chinesischkurs gemacht, damals als Vorbereitung für meinen ersten Aufenthalt. Und der Chinesischlehrer damals hat mir den Namen Shi Jian gegeben. Das könnte man frei übersetzen mit jemand, der immer an seinen Zielen beharrlich festhält. Das
Oh, dann werden
klingt.
wir in dieser Stunde vielleicht rausfinden, ob das geklappt hat, Herr Tome. Chinesisch ist wichtig. Taiwanesisch hätte ich nicht sagen dürfen. Das wäre eine Beleidigung gewesen, oder? Taiwanesisch sagt man nicht.
Also ich sage taiwanisch eher als taiwanesisch, aber ich glaube, falsch ist weder das eine noch das andere. Aber wenn es um die Sprachen geht, das sind zwei verschiedene. Es gibt taiwanisch. Genauer gesagt gibt es einen Dialekt, den man in der Fachsprache Minnanhua nennt. Also das kommt aus der Gegend südlich des Min-Flusses auf dem chinesischen Festland, nicht auf Taiwan. Aber in Taiwan hat man sich inzwischen angewöhnt, wenn man ein bisschen seine eigene Identität betonen will, das taiwanisch zu nennen. Und das ist vom Chinesischen lautlich sehr, sehr stark unterschieden. Wieder andere Töne und man versteht das wechselseitig nicht, wenn man es nicht kann. Das Taiwanische hatte ursprünglich aber keine Schrift, also da benutzt man dann doch die chinesischen Schriftzeichen. Und die allermeisten Leute heute in Taiwan sind zweisprachig.
China, Taiwan, das ist eine lange verwickelte Geschichte und ein Konflikt, der uns in dieser Stunde bestimmt noch ein paar Mal beschäftigen wird. Erst einmal nehmen Sie uns doch an die Hand, Herr Tome, nach Taiwan und Taipeh in Ihre zweite Heimat. Zeigen Sie uns mal was, wenn ich mitflöge. Wohin würden Sie mich besonders gerne schicken in Taipeh?
Dann machen wir als erstes einen Stadtrundgang. Wir beginnen mitten im Zentrum beim Chiang Kai-shek Memorial. Das ist dem früheren Diktator Chiang Kai-shek gewidmet. Das wurde natürlich auch noch während der Diktatur gebaut. Und der Platz davor, der früher seinen Namen trug, der heißt inzwischen Platz der Freiheit. Und da kann man sofort sehen, dass Taiwan sich in den letzten Jahrzehnten rasant gewandelt hat von einer Diktatur zu einer freien Zivilgesellschaft. Da gehen wir dann ein bisschen durch den ältesten Teil der Stadt, wo man noch sieht, wo die Japaner, die ja 50 Jahre die Kolonialherren der Insel waren, die Stadtmauer abgerissen haben, um breite Boulevards anzulegen, also eine moderne Metropole aus der Hauptstadt Taipeh zu machen. Und da gibt es auch schöne Cafés, da könnten wir dann kurz verweilen und wenn Sie unbedingt mögen, einen Bubble Tea trinken. Das ist ja das, wofür Taiwan berühmt ist, was mir aber gar nicht so schmeckt.
Ich möchte lieber in eine Nudelküche.
In eine Nudelküche. Auch das finden wir da. Da gibt es viele Straßen. Es gibt in Taipeh, ist ja eigentlich keine wirklich alte Stadt. Die stammt aus dem späten 19. Jahrhundert, also die frühesten Anfänge. Aber von dort aus würden wir dann weitergehen zu einem weiteren ältesten Teil der Stadt, wo die eigentliche einheimische Bevölkerung gelebt hat. Nicht die kolonialen Beamten und nicht später die Oberschicht der chinesischen Diktatur, sondern wo es damals die Bürgerhäuser gab, die dreistöckig waren, meistens mit den Geschäften unten und den Wohnräumen darüber. Die Gassen sind da enger, die sind nicht auf Autoverkehr eingerichtet. Heute ist das so ein Touristen-Hotspot, wo man erstens gut essen kann, zweitens viele kleine Souvenirs kaufen kann, auch sehr guten Tee zum Beispiel kaufen kann. Und das ist eine der wenigen Gegenden in Taipeh, wo der Straßenverkehr auch nicht so belastend ist, wo es Fußgängerzonen gibt und wo man einfach ein bisschen flanieren kann.
Der Schriftsteller, Sinologe und Philosoph Stefan Thome erzählte uns eben ja auch von der Bedeutung des Essens in seiner Wahlheimat Taiwan. Herr Thome, als ich Ihr Buch las, dachte ich, das müssen die Italiener Asiens sein, von der Bedeutung des Essens her. Da wird irgendwie immer gegessen.
Da wird immer gegessen, da wird auch viel übers Essen geredet. Also wenn man ausnahmsweise mal gerade nicht isst, dann beschäftigt man sich geistig gerne mit dem Essen. Das hat eine Bedeutung, die wir so einfach nicht kennen.
Und ein Land, in dem man sich begrüßt mit "Hast du heute schon gegessen?", kennt
Ja, das.
wahrscheinlich auch Hunger.
Ja, genau.
Und
Das
wäre
ist eine
das kein Gruß?
traditionelle Grußformel, die hört man heute weniger und das hat eben die Gründe, die man sich auch sofort denken kann. Früher war es nicht selbstverständlich, dass man diese Frage bejahen kann und heute ist es natürlich selbstverständlich. Also hat man heute andere Grußformeln, aber traditionell gab es also nicht nur in Taiwan, sondern auch in China diese Grußformel: hast du schon gegessen? Ja.
Und danach spielt man dann Baseball, ob mit vollem oder mit leerem Bauch. Wie kommt dieses urbritisch-amerikanische Spiel nach Taiwan? Warum ist das da so verankert, dass sie ja fast die Kulturgeschichte des Landes am Baseball hochziehen können?
Ja, das hat mit der Kolonialzeit zu tun. Also der Baseball kam eben nicht aus dem Westen nach Taiwan, sondern er kam aus dem Umweg über Japan. Die Japaner hatten das von einem amerikanischen Austauschlehrer sich angeeignet und blitzschnell hat das um sich gegriffen. Die japanische Begeisterung für Baseball ist bis heute ungebrochen und die begann eben schon im späten 19. Jahrhundert. Und dann hat man 1895 Taiwan als Kolonie übernommen und hat natürlich auch dort Baseball gespielt. Allerdings am Anfang, auch nicht unwichtig, durften die Japaner, also haben sie nur untereinander mit sich selbst Baseball gespielt. Die Taiwaner waren ausgeschlossen, die durften das nicht. Erst nach ungefähr der Hälfte der Kolonialzeit gab es bestimmte Reformen und dann wurden die Taiwaner auch auf dem Baseballplatz zugelassen. Und jetzt sind die Taiwaner genauso Baseball begeistert wie die Japaner. Und es ist ganz klar die Sportart Nummer eins.
Taiwan, eine junge, eine auch erstrittene Demokratie nach sehr wechselvoller Geschichte. China erhebt Anspruch drauf. Für die Chinesen ist Taiwan sowas wie eine abtrünnige Republik. 1996 gab es die ersten freien und demokratischen Wahlen. Und Sie, Stefan Thome, fragten in Ihrem Buch Taiwan, das andere, das bessere oder gar nicht China? Haben Sie Antworten gefunden?
Ja, das bildet so ein bisschen auch die Geschichte nach. Also die wollten lange Zeit das bessere China sein, nämlich die Kommunisten hatten ihre Herrschaft auf dem Festland errichtet und Chiang Kai-shek und seine Getreuen mussten ja nach dem verlorenen Bürgerkrieg fliehen. Und während es auf dem Festland Exzesse wie die Kulturrevolution gab, wo das gesamte klassische Erbe, traditionelle Erbe zerstört wurde, hat man es in Taiwan bewahrt und damit eben auch dieses Selbstbild bewahrt. Wir sind das bessere China und insofern natürlich auch ein anderes als das auf dem Festland, auch wenn wir hier nur auf dieser kleinen Insel sitzen. Und inzwischen gibt es eben viele Menschen in Taiwan, ja, wir sind ja überhaupt nicht China, wir sind keine Chinesinnen und Chinesen, sondern wir haben unsere eigene Identität. Die Taiwaner, indem sie sich ihre Demokratie erstritten haben, haben sich auch eine eigene Identität zugelegt, die nicht mehr so auf dieses chinesische Erbe rekurriert und angewiesen ist. Und das ist den grauen Herren in Peking natürlich ein Dorn im Auge.
Also es hat sich ein starkes Selbstverständnis für die eigene Region entwickelt. Aber wie ist das, wenn die Taiwaner, die Taiwanerinnen auf Hongkong schauen, das ja nun laut alter Bestimmung seinen Sonderstatus auch verlieren wird? Fürchtet man sich da nicht doch jeden Tag neu in Taiwan, dass das doch wieder ganz rund um chinesische Realität werden wird dort?
Das ist der große Albtraum und der hat durch die Ereignisse in Hongkong natürlich in den letzten 2 Jahren an Anschaulichkeit gewonnen. Also was da passiert ist, das hat man in Taiwan sehr, sehr genau beobachtet. Das spielte auch im letzten Wahlkampf, Präsidentschaftswahlkampf, eine sehr große Rolle. Und das ist das Menetekel, das ist das, was passieren könnte. Denn man darf nicht vergessen, Hongkong wurde ja lange Zeit unter diesem Motto »Ein Land, zwei Systeme« regiert. Also da hat die chinesische Führung so getan, als hätte sie vor den Hongkongern für 50 Jahre nach der Rückgabe der ehemaligen britischen Kolonie ihnen noch bestimmte Bürgerrechte, zivile Rechte, freie Meinungsäußerung und so weiter zu garantieren und zu überlassen. Und jetzt ist noch nicht mal die Hälfte dieser Zeit verstrichen und wir sehen, davon ist nichts übrig geblieben. Und genau dieser Slogan, ein Land, zwei Systeme, der war ursprünglich gedacht, den hat man sich ursprünglich ausgedacht in der kommunistischen Partei in China als Programm für Taiwan. Deshalb weiß man dort ganz genau, dass einem dasselbe Schicksal drohen würde und wahrscheinlich würde es auch nicht mal 20 Jahre dauern, bis es mit diesen Bürgerrechten ganz und gar vorbei ist. Also das will man nicht, das ist völlig klar.
Nun haben ja schon viele wenig Vorstellungen von China. Taiwan ist eine regelrechte Blackbox für die meisten in Deutschland. 23 Millionen Menschen, eine Insel vor der chinesischen Küste, ungefähr so groß wie Baden-Württemberg und sie versuchen ja auch als Autor uns die Geschichte dieser Insel näher zu bringen und stoßen dann wahrscheinlich immer auf ja, weiße Felder. Hier weiß doch man doch kaum was drüber, oder?
Das ist leider so, ja. Aber ich habe ja jetzt gerade neben dieser Gebrauchsanweisung noch einen Roman veröffentlicht, der auch in Taiwan spielt, Pflaumenregen. Und damit war ich zuletzt in Deutschland unterwegs ein paar Wochen und habe den Leuten natürlich versucht, ein bisschen nahezubringen. Was ist das für eine Insel? Was ist das für ein Land? Und das Interesse war immer sehr groß. Es ist ja in den Medien, in den Nachrichten, das Eindringen in diese Luftverteidigungszone und überhaupt, dass die Spannungen in der Region zunehmen. Das weiß man, aber vom Hintergrund dieses Konflikts weiß man nichts. Und deshalb habe ich es auch für nötig befunden, einen Umweg zu machen, mit der japanischen Kolonialzeit zu beginnen und dann 1945 die Rückgabe an China, die Diktatur, den Widerstand dagegen, die Demokratisierung. Also da muss man einen sehr weiten Bogen schlagen.
Aber sowas Poetisches wie Pflaumenregen, haben Sie das mal erlebt? Ist es ein Sprachspiel oder gibt es das wirklich, Pflaumenregen?
Das Wort gibt es, das ist eine direkte Übersetzung aus dem Chinesischen, Meiyu heißt es da, also der Regen zur Zeit der Pflaumenblüte ist das eigentlich. Und das ist im späten Mai oder Anfang Juni, der Übergang vom Frühjahr zum wirklich heißen Hochsommer. Und da fällt ein Regen, das ist kein Monsun, da kommen nicht Wassermassen vom Himmel, sondern das ist ein ganz leiser, weicher, warmer Sommerregen. Und für mich hat das eben etwas sehr Taiwanisches, diese Atmosphäre in dieser Zeit. Einige Szenen des Romans spielen genau in dieser Periode. Die Pflaumenblüte wird ganz oft benutzt im chinesischen Kulturraum. Das ist die Nationalblume der Republik China, so heißt Taiwan ja offiziell, ist auch die Pflaumenblüte. Also das hat auch ein bisschen so eine symbolische Bedeutung. Aber vor allem ist es diese Zeit, wenn die letzten Frühjahrsregen fallen und dann die Sommerhitze so richtig losgeht und die Klamotten im Schrank Schimmel ansetzen, weil die Luftfeuchtigkeit so hoch ist. Nicht jeder mag das, aber für mich hat es eben etwas sehr Typisches und ich mag das.
Der Schriftsteller Stefan Thomae ist in den letzten 10 Jahren sehr bekannt geworden. Dreimal stand er auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Aber Lesungen sind für ihn gar nicht so einfach zu organisieren. Denn, so heißt es an mehreren Stellen über Sie, Herr Thomae, er hat keinen festen Wohnsitz. Er lebt vor allem in Lissabon und Taipeh. Das klingt schwer nomadisch. Ist das so?
Also Lissabon habe ich mal gelebt, 1,5 Jahre lang. Das war die Zeit, an der ich an meinem dritten Roman gearbeitet habe, der zum Teil eben in Portugal und vor allem in Lissabon spielt. Da fahre ich jetzt immer noch sehr, sehr gerne hin, weil ich das Land auch unglaublich reizvoll finde und vor allen Dingen die Stadt Lissabon. Aber mein Lebensschwerpunkt ist, wenn mich nicht gerade die Pandemie ausschließt und rauszwingt, ist eindeutig in Taipeh, seit ich geheiratet habe, dort noch mehr. Also so ganz nomadisch lebe ich nicht mehr. Ich reise immer noch gerne, aber Nomadenleben verträgt sich halt nicht so gut mit der Arbeit, die man als Schriftsteller vollbringen muss.
Dann stellen wir fest, er hat einen festen Wohnsitz, der wechselt nur manchmal. Das klang fast so, als müsste man sich um sie Sorgen machen. Er hat keinen festen Wohnsitz. Sie sind ja höchst bodenständig groß geworden im oberhessischen Biedenkopf, das sich wenig verklausuliert auch in ihrem ersten Buch findet. 7000 Einwohner, sehr beschaulich. Ich dachte spontan, da macht man Abi und dann zieht man weg.
Genau, also wenn man diesen Zug verspürt, den Drang da mal rauszukommen und noch ein bisschen mehr von der Welt zu sehen, dann ist nach dem Abi eine gute Gelegenheit, habe ich auch gemacht. Bin dann zum Zivildienst nach Marburg gegangen, das sind 30 Kilometer, das war noch nicht so schwierig. Dann zum Studium nach Berlin, 2 Jahre. Und dann habe ich mich bereit gefühlt, mal einen richtig großen Sprung zu machen und habe zufällig die Ausschreibung für ein China-Stipendium gesehen, das sich speziell an Nicht-Sinologen gewendet hat. Ich habe damals noch gar nicht Sinologie studiert, sondern Philosophie in Berlin. Und dann habe ich mich einfach mal auf gut Glück und aus so einer Laune und ein bisschen Abenteuerlust heraus beworben und habe das Stipendium wider Erwarten, muss ich sagen, bekommen. Und plötzlich mit 23 Jahren fand ich mich in Nanjing am Unterlauf des Yangtze wieder, in einer völlig fremden Kultur und Umgebung, sprach kaum Chinesisch damals. Ein sehr herausforderndes Jahr, aber auch ein sehr wichtiges Jahr.
Aber das klingt so, als seien Sie da reingestolpert, wenn da am schwarzen Brett nicht gestanden hätte, Stipendium für China. Wären Sie woanders gelandet?
Wahrscheinlich, ja. Also
Tatsächlich.
ich wusste über China nichts. Das kann ich guten Gewissens sagen. Ich wusste nichts und ich hatte so im Hinterkopf den Gedanken, dass ich gerne außereuropäische Philosophie studieren würde. Also einfach mal damit in Kontakt kommen, weil das war an meiner Universität so gut wie nicht möglich. Und ich dachte, Philosophie ist ja mehr als nur westliche Philosophie. Also ich wäre auch nach Japan gegangen, ich wäre wahrscheinlich auch nach Indien gegangen. Es war zu diesem Zeitpunkt tatsächlich doch eher zufällig, dass es mich nach China verschlagen hat. Im Rückblick würde ich sagen, gut so, aber das konnte ich natürlich nicht wissen.
Aber als Philosophiestudent nach China, wie war das? Ich meine, Konfuzius rauf und runter, denkt man spontan. Und Sie mussten erst mal die Sprache lernen. Also, wie hat das zusammengepasst?
Ja, also der Traum, Konfuzius im Original zu lesen, den mag es gegeben haben, aber das sollte noch ein paar Jahre dauern, bis ich den realisieren konnte. Das Chinesisch ist nicht leicht zu lernen. Die Aussprache kam ja schon mal vor beim Namen meiner Frau und die vielen Schriftzeichen sind auch eine gewaltige Hürde, die man
Ja.
da vor sich hat. Da muss man erstmal pauken. Man
Es
muss
halt
pauken und man muss in einem Umfeld sein, das einen zwingt, die Sprache täglich anzuwenden.
Es heißt, ein gebildeter Chinese kennt so ungefähr 2000 Schriftzeichen. Da hat man als Langnase natürlich immens viel zu tun. Gibt es eines, das Sie besonders mögen? Das ist ja eine sehr bildhafte Sprache durch diese Schriftzeichen.
Ja, oh, also jedes Schriftzeichen erzählt eine Geschichte und ist so ein kleines Fenster in die chinesische Kultur. Mir fällt spontan keins ein, was ich besonders toll finde, aber mir fällt eins ein, was besonders typisch ist, nämlich das Zeichen An für Friede. Wir kennen wir aus Tiananmen, der Platz des himmlischen Friedens, da kommt es vor. Und das besteht aus zwei Bestandteilen, dieses Zeichen, einem Dach und darunter dem Zeichen für Frau. Also, wenn die Frau im Haus ist, herrscht Friede. Das ist ein Einblick in die alte Kultur Chinas, in die Zeit, in der diese Sprache geprägt wurde.
Und eine Sprache, das haben Sie uns schon kurz gesagt, eine Sprache in Tönen, wenn man nicht aufpasst, dann heißt es nicht, ich habe eine Frage, sondern darf ich sie küssen? Also sowas zu lernen, ist schon verdammt heikel. In wie viele Fettnäpfe sind Sie dabei getreten?
Oh, das kann ich nicht zählen. Fettnäpfchen pflasterten seinen Weg. Also das kommt natürlich vor, aber jede Sprache ist so, jede Sprache stellt Fallen, in jeder Sprache drückt man sich irgendwann mal ungeschickt aus. Im Chinesischen, Sie haben es gesagt, geht es besonders leicht. Man sagt nicht wen, sondern wen. Und dann hat man schon das Falsche gesagt, in dem Fall küssen statt fragen. Ich habe mal beim Autostopp, bin ich mitgenommen worden in den Bergen von Taiwan und dann fragte mich der Fahrer, wie man das denn sagt, per Anhalter fahren. Und leider klingt dieses Zeichen per Anhalter fahren sehr ähnlich wie unser Ausdruck, ein etwas salopper Ausdruck auf Chinesisch. Auf der Toilette sein Geschäft verrichten. Und ich hatte es falsch gehört und habe ihm also das mitgeteilt, aber so gut war sein Englisch auch, dass er wusste, dass ich da irgendwie Unsinn erzähle. Und er konnte das überhaupt nicht einschätzen, ob ich mich jetzt über ihn lustig mache oder ob ich einfach nur verwirrt im Kopf bin oder. Und als ich aus dem Auto ausstieg, da fiel es mir ein, dass ich ihm das Falsche gesagt hatte.
Aber
Ich
er
konnte
war
es nicht mehr,
tolerant.
ich konnte es nicht mehr richtig. Er hat mich zum Ziel gebracht. Also so tolerant war er, aber das Gespräch danach stockte etwas.
Sie haben ja sehr umfassende und sehr unterschiedliche Asienkenntnisse gesammelt. In China, in Japan und dann eben immer wieder in Taiwan. Sind das nicht ganz auch gegensätzliche Länder? Also nimmt man nicht auch ganz gegensätzliche Eindrücke und Geschichten in sich auf?
Unbedingt tut man das. Das tut man aber auch, wenn man in einem Land bleibt, dann kriegt es auch ganz viele gegensätzliche Geschichten, denn diese Länder sind alle sehr komplex und haben alle so ihre Eigenarten. China als Riesenland wahrscheinlich am meisten. Aber sie gehören eben alle zu einem Kulturraum und sie haben alle eine Geschichte, die vielfach miteinander verflochten ist. Zwischen China und Japan gibt es einen Kulturaustausch, der viele, viele Jahrhunderte zurückgeht. Japaner schreiben auch zum großen Teil mit chinesischen Schriftzeichen. Der Buddhismus ist von China nach Japan gelangt. Es gab in der modernen Zeit, vor allem im 20. Jahrhundert, eine grausame, eine kriegerische Geschichte. Taiwan war eine japanische Kolonie, gehörte auch mal zum chinesischen Kaiserreich. Also, das ist so ein Bermuda-Dreieck von drei verschiedenen Ländern, die man nicht entflechten kann. Und wenn man sich sozusagen für die ganze Geschichte interessiert, wenn man ein bisschen einen Überblick bekommen will, schwer genug, dann ist man gut beraten, sich auch in allen drei Ländern ein bisschen umzuschauen.
Der Schriftsteller und Sinologe Stefan Thome hat das Kunststück fertiggebracht, in diesem Jahr zwei Bücher herauszubringen: eine Gebrauchsanweisung für Taiwan und den Roman Pflaumenregen. Sie müssen ein unheimlich fleißiger Mensch sein.
Ja, vielen Dank. Die Arbeit an den beiden Büchern konnte ich gut verbinden, weil es eben in beiden um Taiwan geht, weil ich recherchiert habe für den Roman und viele Rechercheergebnisse dann aber vielleicht gar nicht brauchte für das Manuskript in der Endfassung und das konnte ich dann in der Gebrauchsanweisung unterbringen. Also das waren nicht zwei völlig verschiedene Projekte, sondern die zwei Resultate, die zwei Endprodukte eines gemeinsamen Projekts Taiwan näher kennenzulernen. Auch für mich viele Dinge, die ich da beschrieben habe, die habe ich vorher auch nicht so genau gewusst. Zum Beispiel die Kolonialzeit und da habe ich mich dann ein bisschen rein vertieft.
Unter 500 Seiten geht es bei Ihnen selten ab und alle 3 Jahre erscheint ein Buch. Das klingt
Ja.
fast nach Uhrwerk.
Ja, also es ist ein langsam laufendes Uhrwerk. Alle 3 Jahre klingelt es mal, aber Ja, also dieser Rhythmus, woher der kommt, das kann ich auch nicht erklären, außer dass es halt ein bisschen dauert, so dicke, relativ dicke Bücher zu schreiben. Und bisher habe ich das tatsächlich durchgehalten. Alle 3 Jahre ist ein Buch erschienen.
Ich habe ganz vorwitzig gedacht, geschult an Konfuzius, da hat er ja sehr viel übrig für Selbstdisziplin, Bildung, Mäßigung, so organisiertes Vorgehen. Wie sehr hat denn die chinesische Lebensweisheit auf Sie abgefärbt?
Das ist eine gute Frage, die ich ganz schwer beantworten kann, weil man unterliegt ja immer so bestimmten Einflüssen, die man aber nicht so richtig, da kann man nicht den Finger drauf legen. Was hat man da jetzt genau gelernt und mitgenommen? Der Konfuzianismus legt jedenfalls großen Wert, ja, auf die Herausbildung der Persönlichkeit durch Lernen, auch durch Textstudium. Das lag mir vielleicht sowieso nahe, sonst hätte ich gar nicht Philosophie studiert. Der Konfuzianismus kann auch manchmal ein bisschen trocken sein und auch eher humorlos und vor allen Dingen frei von Ironie. Also das ist nicht so ganz meins, aber es gibt einige interessante Denker in dieser Tradition. Eigentlich noch am meisten in der Moderne, als sie sich dann auch mit der westlichen Philosophie beschäftigt haben.
Aber findet man dieses Denken noch im aktuellen ostasiatischen Raum? Also mir kommt es von weitem, vom Fernsehschirm, zumindest in den Städten immer vor, wie die aufgeregteste Hightech-Zone, die sich denken lässt. Ist da noch Platz für diese alten, traditionellen Gedanken?
Ja, die sind halt so ein bisschen Teil der kulturellen DNA, so wie bei uns bestimmte christliche Gedanken in der Kultur verwurzelt sind und auch sich in den Köpfen von Leuten finden, die sich selbst gar nicht als gläubig oder religiös beschreiben würden. So ein bisschen ähnlich ist es da. Ein Wertesystem, wo die Orientierung am Gemeinwohl eine große Rolle spielt. In der Pandemie hat man das wieder gesehen, dass es fast keinen Widerstand dagegen gab, sich ein bisschen einzuschränken, eine Maske zu tragen und so weiter, dass man nicht so gefragt hat, was sind jetzt meine Rechte hier und werden die irgendwo beschnitten und von jemandem eingeschränkt, sondern was sind in so einer Krisensituation meine Pflichten gegenüber den anderen? Wir können ja nur gemeinsam dadurch. Ich hatte den Eindruck, dass man als Gesellschaft, zumindest in Taiwan, da besser aufgestellt ist und ein bisschen besser durchkommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch was mit diesem konfuzianischen Erbe, was auch immer das im Einzelnen ist, zu tun hat.
Sie kehren den Blick ja gerne mal um. Also Ihr neuestes Buch eben Pflaumenregen spielt in zwei Strängen. Der eine im Zweiten Weltkrieg, da ist Taiwan japanische Kolonie, der andere im modernen Taiwan. Aber gerade den Zweiten Weltkrieg aus taiwanischer, aus asiatischer Sicht, das hat man hier gar nicht auf dem Schirm. Wollten Sie auch durchaus ein klein bisschen, Nachhilfe ist ein doofes Wort dafür, aber etwas auffächern, was man hier so gar nicht sieht, weil der Weltkrieg immer irgendwie eine europäische Angelegenheit ist?
Also ich fand es zumindest reizvoll, mal eine andere Perspektive darauf anzudeuten. Man kann das ja nicht so allzu weit vertiefen, aber ich sollte sozusagen die Rückseite der Ereignisse beschreiben, die uns bekannt sind. Wir sagen Zweiter Weltkrieg, aus ostasiatischer Perspektive sagt man eher der Pazifische Krieg. Selbe Zeit, ein Konflikt, der die ganze Welt umfasst hat in dieser Zeit. Und man guckt eben anders darauf. Der Kriegsschauplatz Europa, der für uns natürlich alles dominiert, wenn wir über diese Zeit nachdenken, der spielte unmittelbar keine Rolle. Und wenn wir uns heute fragen, ja, in was für einer Welt leben wir denn? In einer irgendwie globalisierten und also gemeinsam bewohnten Welt, da muss man ja ein Gefühl dafür haben, wie gucken denn die anderen auf bestimmte Dinge? Wie gucken sie auf uns? Und wie gucken sie auf die Welt im Ganzen, was für ein Weltbild haben sie und was für historische Erfahrungen sind es, aus denen sich das speist. Und das halte ich für eine ganz wichtige Aufgabe in unserer Zeit. Aber da muss man eben sehr tief in diese anderen Gemeinschaften und Kulturen mal eindringen, um bevor man in der Lage ist, diesen Perspektivwechsel tatsächlich zu vollziehen.
Als Autor, Herr Thome, sind Sie eigentlich ein Spätzünder. Also mit Mitte 30 kam der erste Roman raus. Da hatten Sie schon allerhand in der Schublade, aber eigentlich außer einer Dissertation und ein paar wissenschaftlichen Texten nichts veröffentlicht. Und wenn man Ihren Lebensweg so ein bisschen anschaut, dann habe ich zumindest den Eindruck gewonnen, da stand jemand mit Mitte 30 an einer Wegkreuzung und glücklicherweise ist es dann die Literatur geworden und nicht die Uni. Ist da was dran? War das so eine Gabelung?
Ja, absolut. Also der Traum, Romane zu schreiben und freier Schriftsteller zu sein, der begleitet mich seit der späten Schulzeit, seit der Gymnasialzeit. Aber man wird ja nicht fertig mit der Uni oder mit dem Abitur und dann schreibt man einen Bestseller und kann davon leben, sondern man muss erstmal rausfinden, was man, wovon man erzählen will und wie man so sagt, seine Stimme finden, seinen Ton finden. Der Gedanke, nach China zu gehen oder das Vorhaben damals war durchaus eben auch ein bisschen davon geprägt oder beeinflusst, dass ich gedacht habe, vielleicht muss ich einfach mal mehr erleben. Vielleicht war ich doch bisher zu lange in Oberhessen unterwegs und habe noch gar nicht genug erlebt und genug von der Welt gesehen, um davon erzählen zu können. Das konnte ich natürlich bei dem Stipendienantrag nicht als Motivation reinschreiben, aber in meinem Hinterkopf war das da. Und es ist eigentlich in dieser Hinsicht, dass ich glaube, dass sich das auch am meisten ausgezahlt hat, diesen Schritt zu wagen und dahin zu gehen und dann den nächsten und den nächsten und den nächsten zu machen. Und auch wenn die frühen Romane gar nicht in Ostasien gespielt haben, diese Erfahrung mal woanders gewesen zu sein, die ist enorm hilfreich. Und ich wünsche das eigentlich vielen jungen Leuten, dass sie den Mut haben oder die Neugierde haben und sowas Ähnliches zu machen. Es wird ja eigentlich leichter.
Sie sind mit Intensität und mit wirklich hörbarer Begeisterung in diese Kultur eingetaucht, Taiwan, aber eben auch China und Japan. Das ist ja doch was ganz anderes, als ob man sich in Europa irgendwo anders verwurzelt. Man muss alles neu lernen, die ganze Schrift, nicht nur eine andere Mentalität und ein paar andere Gebräuche. Man muss die ganze Kultur neu lernen. Wie weit kann man sich das eigentlich wirklich anverwandeln? Oder gibt es bei Ihnen irgendetwas, was Sie immer noch überrascht oder wo sie bei aller Liebe auch immer fremd bleiben werden?
Ja, also es gibt, man stößt immer im Alltag auf Punkte, wo man dann wieder denkt, naja, das habe ich jetzt so nicht erwartet oder ich sehe es einfach anders und irgendwie spürt, dass das mit einer anderen Prägung zu tun hat. Das ist schwer wiederum den Daumen drauf zu halten und genau auf den Begriff zu bringen. Als ich mit meiner Frau eine taiwanische Hochzeitsfeier organisiert habe, da gab es einige Punkte, wo ich fand, dass die Bräuche, die man da übt, doch ein bisschen kitschig und vielleicht auch zu ausufernd und so weiter sind. Also wenn ich das in Eigenregie hätte machen können, dann wäre manches da ein bisschen anders gelaufen. Das war so ein Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt muss ich mich aber dann eben anpassen und when in Rome, do as the Romans do, und when in Taiwan, dann eben so. Also da muss man ein bisschen, da braucht man ein bisschen Humor, ein bisschen Flexibilität. Da muss man sagen, ich weiß, dass ich jetzt, weil aufgrund meiner anderen Prägung Dinge so oder so sehe, aber ich weiß auch, dass man es hier anders handhabt. Das kann ja auch sehr spannend sein. Also im Zusammenleben mit meiner Frau ist das ständig so. Wir kommen aus zwei ganz unterschiedlichen Gesellschaften, sie noch aus dem diktatorischen Taiwan und ich aus einem sozialliberal geprägten Milieu in Oberhessen. Und das muss man austarieren. Da muss man ein bisschen, aber das lernt man eben auch, wenn man längere Zeit dort ist, Abstand zu nehmen und das Selbstverständliche nicht immer für selbstverständlich zu halten, sondern für eine Möglichkeit unter anderen und eventuell dann auch mal die landesübliche andere Möglichkeit zu ergreifen.
Heute geht es für unseren Gast, für Stefan Thome, nach Taipeh zurück, zu seiner taiwanischen Frau, die er 7 Monate lang Corona-bedingt nicht sah. Aber Herr Thome, Frau und Schwiegermutter haben die Chancen der Ehe schon mal vorab ausgelotet mit dem Orakel von Mazu oder wie immer man das spricht. Und das scheint ja zufriedenstellend gelaufen zu sein. Was orakelte Oma Mazu denn so?
Ja, Oma Mazu hat ihren Beitrag eigentlich dazu geleistet, indem sie sich nicht eindeutig festgelegt hat. Wenn man die befragt, also ist eine der wichtigsten Göttinnen im taiwanischen Kulturraum, dann gibt es immer drei Möglichkeiten. Man stellt ihr eine Frage und ihre Antwort ist entweder ja oder nein oder weiß nicht. Und als meine Schwiegermutter hörte, dass meine damals Freundin einen deutschen Freund hat, da ist sie sofort in den Tempel gelaufen, hat Oma Mazu gefragt und Oma Mazu hat gesagt, weiß nicht. Also das heißt wörtlich übersetzt dann, die Göttin lächelt oder die Göttin lacht. Und das heißt eben so ein bisschen, naja, musst du selbst herausfinden, kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Die taiwanischen Götter sind nicht allwissend und allmächtig und manches denken sie, sollten die Menschen lieber selbst regeln, zum Beispiel herausfinden, ob der junge Mann zur eigenen Tochter passt oder nicht. Und am besten überlässt man sowieso der Tochter, das herauszufinden.
Wir wünschen Ihnen, dass die Göttin immer lacht. Wir wünschen Ihnen alles Gute in Taiwan wie in Deutschland. Stefan Thome war das, der Schriftsteller. Seine Gebrauchsanweisung für Taiwan ist bei Piper erschienen. Seine Romane erscheinen bei Surkamp. Vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.